Ich möchte euch einladen, in eurer Bibel aufzuschlagen zum Buch 1. Samuel, Kapitel 13. An diesem Abend werden wir das gesamte Kapitel uns anschauen, auch wenn im Liederheftchen steht, dass wir nur bis Vers 14 anschauen würden. Wir werden das gesamte Kapitel ansehen. Die Verse 15 bis zum Ende, die werden das Ende oder das Resultat des vorherigen besprechen. Ich werde das nicht als eigenen Punkt anführen, aber es ist eine schöne Überleitung in einer ursprünglich ungebrochenen Erzählung auf Kapitel 14. Darum wollen wir das jetzt schon nehmen, um dann die Überleitung für die nächste Woche gut zu bereiten. Erster Samuel, Kapitel 13. Das ist Gottes Wort. Saul lebte für ein Jahr, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und 1000 waren bei Jonathan in Gibeah in Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er, einen jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibeah war, und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land in Zorn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte es und sagte, Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen, und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Da wurde das Volk hinter Saul hernach Gilgal zusammengerufen. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Awen. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal, und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her, und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibeah in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibeah in Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in 3 Abteilungen aus. Eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Ophra nach dem Land Shual hin. Und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Bethoron. Und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hin hinausschaut. und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Das Schärfen geschah für ein Zweidrittel Schekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Und es geschah am Tage des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volks gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor, und ein Pfosten der Philister zog auf den Pass von Michmas zu. Soweit das Wort des Herrn, unseres Gottes. Lasst uns beten. Herr, wenn wir uns diese antike Geschichte anschauen, darüber nachdenken, die Geschichte des Volks Israel, die Geschichte des Königtums Israels und der Herrschaft Sauls, Herr, zeige uns ewige Wahrheiten dadurch, Wahrheiten über unsere eigenen Seelen und dein Herz, dein Sinn, deine Freuden. Hilf uns zu sehen die Notdurft, die wir haben, für einen König, der auch ein Prophet und Priester ist, der Herr Jesus Christus, dass er über uns wohnt, regiert. Und wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Genau das sehen wir auch hier in dieser Passage, die wir gerade gelesen haben. Hier sehen wir, dass Saul nicht nur einen schlechten Umstand gegenüber sah, sondern hier war die Sollbruchstelle seines Königtums, der Umstand, der einen Fluch über sein ganzes Königtum und sein Haus verursachte. Und dass desaströse Folgen für seine Familie und das Volk Israel mit sich führte. Auch wenn das ein historischer Text ist über Sauls Königtum und eine Zeit, die schon lange vergangen ist, aber es zeigt doch eine Menge über das närrische Herz der Menschheit. Hier haben wir ein Beispiel von jemandem, genau davon, wie unser Herz funktioniert, wenn wir frustriert sind mit den Mitteln des Herrn. Wenn wir uns also diese Passage zuwenden, möchte ich uns ermutigen, dass wir die falsche Sicherheit von Selbstgenügsamkeit betrachten und die standhafte, immerwährende Wahrheit des Wortes Gottes. Die drei Punkte für in dieser Passage von Vers 1 bis 7 ist das Eigenlob, das stolze Eigenlob des Narren, dann bis Vers 12 die pragmatische Sünde des Narren und dann in den Versen 13 bis 23 die wohlverdiente Strafe des Narren. Je nachdem, in welcher Übersetzung ihr diese Passage gerade gehört habt oder gelesen habt, mag es vielleicht etwas anders klingen. Auch in der ESV ist es etwas anders, als ich es gerade gelesen habe. In der ESV sind sogar zwei verschiedene Versionen abgedruckt. Und die ältere, die ich hier in meiner Bibel habe, die liest sich, als Saul war, Jahre alt, als er König wurde. Genauso in der Elberfelder. Und er regierte zwei Jahre. Und er regierte Jahre. Über Israel, ungefähr so. Und wenn Übersetzer zu einer Passage kommen, die Ambiguitäten hat, die also schwer zu übersetzen ist, wo kleine Unterschiede mit früheren und späteren Überlieferungen stehen, dann geben sie meistens mehrere an, aber was ich euch gelesen habe, das ist eine sehr eine Version, die sehr wenig Interpretation braucht. Ich möchte euch kurz erklären, warum es etwas anders ist, die Übersetzung, die ich gerade gelesen habe, warum aber beide Übersetzungen sehr gut möglich sind für den Text. In der neuen Übersetzung, oder die andere Übersetzung, wenn ich so, da heißt es, Saul lebte für ein Jahr und wurde dann König. Im Hebräischen heißt es buchstäblich, Saul lebte für ein einziges Jahr. Und dann wurde er König. Das wäre eine sehr rigide, starre Leseweise. Er war ein Jahr alt. Das ergibt natürlich keinen Sinn, weil er auch König war, der schon einen erwachsenen Sohn hat. Aber wenn das die ESV... die ESV könnte es aber auch sinnvoll auslegen, als er hat ein Jahr nach seiner Ernennung als König seiner Kandidatur gelebt und dann wurde er zum König genannt. Oder eingeweiht, gesalbt. Der Autor von der Apostelgeschichte sagt uns, dass Paulus 42 Jahre lebte. Er regierte über Israel. Hier heißt es 2 Jahre. Es scheint, dass das heißt, dass er 2 Jahre lang als König lebte und dann und dass dann dieses Ereignis geschah, das sein Königtum zum Fall brachte. Ich möchte euch auf jeden Fall sagen, dass diese schwierige Passage in keiner Weise irgendwie eine andere Passage in der Bibel widerspricht. Und dass Übersetzer immerhin auch eine schwierige Aufgabe haben, weil sie 3000 Jahre später übersetzen, aber dass hier keine Substanz verloren wird aus der Passage mit dieser Variante im Text. Und ich denke eben, es ergibt Sinn, dass er ein Jahr lang brauchte, bis er zum König gesalbt wurde und dann 2 Jahre König war, bis dieses Ereignis geschah. Und ich möchte euch das nur sagen, damit ihr nicht verwirrt seid, falls in eurer Bibel etwas anderes steht. Die Erzählung beginnt in Vers 2. Und dort wird uns erzählt, dass eine Armee sich versammelte unter Saul, dass er 3000 Männer aus Israel gewählt hatte oder gesammelt hatte. Und diese Zahl ist recht klar dort niedergeschrieben und dann wird uns erzählt, dass er sie in 2 Garnisonen aufgeteilt hat. 2000 nach Michmas mit Saul selbst, eine ummauerte Stadt, die nördlich von sehr viel Handlung in dieser Passage geschehen ist. 2000 waren also mit ihm und in dem Hügelland von Bethel. Und 1000 wurden Jonathan gegeben. Das ist das erste Mal, dass wir von Jonathan hören. Offensichtlich hat er schon einige Würde und Alter, wenn er 1000 Mann kommandieren würde. Das ergibt sehr viel Sinn. Und dann lesen wir, dass der Rest des Volkes, wir wissen nicht, ob sie fähig waren für Militäraufgaben, aber wir lesen, dass der Rest entsandt wurde in sein Zelt, also nach Hause geschickt worden. Ich verstehe das so, dass er den Volk 3000 Männer abgezwackt hat, um eine stehende Armee mit ihnen zu gründen. Eine stehende Armee von 3000 Mann. Und den Rest schickt er wieder heim. Und ich möchte euch zeigen, dass das offenbart einiges über Saul, nämlich, dass er als ein Anführer nicht die Stärke seiner Feindesmacht studiert hatte. Er hat sich nicht damit auseinandergesetzt, wie viele Truppen sie hatten. Denn später lesen wir, dass die Truppen der Philister weit mehr waren als 3000 Fußtruppen. 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres, so viel wie einfach gezählt werden kann. Und so scheint Israel sehr gering zu sein. Saul macht schon faule Entscheidungen, schlechte Entscheidungen als ein Anführer. Und dann in Vers 3 sehen wir eine abrupte Veränderung. Und wir lesen, dass Jonathan den Wachtposten der Philister besiegt hatte in Gibea. Und die Philister hörten es. Mitten in die Handlung werden wir hier geworfen. Eine Armee wurde in zwei Orten reingesetzt, eine nördliche und eine südliche Armee. Das ergibt militärischen Sinn, sie aufzuteilen, damit sie nicht in eine Ecke gebracht werden können, sondern dass dann die andere Armee flankieren kann oder die anderen Truppen retten kann, ihnen helfen kann, dem Gegner vielleicht umrunden kann. Aber hier hören wir, dass dann Jonathan den Wachtposten der Philister besiegt hatte. Wir haben davon schon gehört in Kapitel 10, dass es einen Wachtposten der Philister gab in Gibea. Eine etwas historisch obskure Ortschaft. Und als Saul wurde erzählt, hier Philister in Israel, tu, was du möchtest mit ihnen. Aber bislang hatten wir gesehen, dass er nichts gemacht hatte, bis Vers 3, mit diesen oder gegen diesen Wachtposten in Israel. Scheint wie eine Wildnisfestung zu sein in Gibea. Die in Israel stationiert wurde, als eine Art Exempel, um Israel zu zeigen, wenn ihr euch gegen uns vergehen werdet, dann werden wir euch bestrafen. Es ist wie die Mauer des Hadrian in der Geschichte Englands und Schottlands und der römischen Mauer, die entlang ging, dem Areal, dem Territorium der Barbaren. Und wir hören hier, dass Jonathan dieses Exempel, dieses Machtschauspiel des Wachtpostens im Gebiet Israels besiegt. Und es wird einfach nur als ein Kommentar hier reingeworfen, aber es hat viele Folgen. Ein Kommentator sagt es so. Er fragt sich, verhält sich Jonathan hier als ein Königssohn oder als ein rücksichtsloser Sohn, der ruhmsüchtig ist? Tut er das hier unter dem Gebot Sauls oder von sich aus? Und wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was Sauls Antwort darauf war, und es war eine interessante. Und zwar begibt sich Saul auf eine Propagandamission. Ich möchte außerdem noch anmerken, dass die Philister davon gehört haben. Das ergibt auch sehr viel Sinn. Die Philister haben davon gehört, dass ihr Wachtposten vernichtet wurde. Aber hier Sauls Antwort findet sich in 3b. Und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte es und sagte, Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen. Und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Wir können das einigermaßen verstehen, aber ich möchte es noch in die biblischen Begriffe etwas erklären. Dieser Begriff ins Horn stoßen hat vor allem im Alten Testament noch mehr Sinn, mehr Bedeutung. In Richter 3, Vers 26, haben wir vom Richter Ehud gehört. Er war der linkshändige Assassine, der den sehr fetten König Eglon mit einem Schwert, was er versteckt hatte, weil er Linkshänder war, konnte er es gut verstecken, ohne dass es herausgefunden wurde. Und was machte Ehud? Er nahm das Schwert und stieß es ihm in den Bauch, dem König, und der König starb. Und dann, als er floh, Vers 26, Ehud aber war entkommen, während sie zögerten, und es geschah, sobald er heimgekommen war, stieß er ins Horn auf dem Gebirge Ephraim. Was macht er hier? Er möchte es alle wissen lassen. Diese großartige Tat ist gerade geschehen. Ganz Israel muss herauskommen, soll sich jetzt sammeln und zum Kriege sammeln. Also wenn Saul, ob jetzt Saul Jonathan dazu auffordert, den Wachposten zu schlagen oder nicht, ist nicht so wichtig, sondern er nutzt dieses Ereignis. Er benutzt es, Und nicht nur lässt er ins Horn stoßen, sondern er sagt ihnen auch, dass Saul den Wachtposten geschlagen hätte. Manche mögen sagen, ja, Saul sollte den Ruhm dafür bekommen, er war immerhin der König, aber Jonathan hatte uns gesagt, dass es Jonathan war, der dies erbracht hatte. Hier scheint Saul die Gelegenheit einfach zu ergreifen, sich mächtig darzustellen. Und so ließ er ausrufen, dass er den Wachtposten geschlagen hätte und streicht den Ruhm ein. Und es fühlt sich hier so an, als ob er seine Brust schlägt und ruft. Und sich rühmt darüber, dass er diesen Außenposten, der vielleicht 100 Philister oder ähnliches als Exempel beinhaltete, den er mit 1000 niedergestreckt hatte. Wir müssen uns an diese Passage wenden. Und wir müssen uns fragen, hören Sie nur über die Tat des Königssohns Jonathan? Oder wird dem Volk hier gesagt, dass Saul sich vorbereitet, Krieg zu führen gegen ein Volk, die Philister, die weit stärker sind und die nicht Israel anzugreifen versuchen? Saul hätte einige Sachen machen können. Er hätte sagen können, das ist mein Sohn, es tut mir leid, er hat meinen Streitwagen genommen und ist gegen den Baum gefahren. Es war seine Sache, aber nein, Saul ist hier stolz und eine schreckliche Antwort erfährt er. Es ist eine Folge, die entstand, weil er nicht den Herrn gesucht hatte. Denn hätte er den Herrn gesucht im Gebet und normale Sachen getan, wie sie das Gemeinwissen sagen würden, und hätte er davor gebetet vor dem Angriff, dann hätte er sicherlich erfahren, dass es eine schlechte Idee ist und hätte Jonathan gestoppt. Er rücksichtslos, weil er ein stolzer Mann ist, sucht er rücksichtslos nach Ruhm und macht diese Tat. Und so sammelten sich die Philister und sie hatten 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne. Oder Reiter und Fußvolk, so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und diese Zahlen, die sollen uns beeindrucken. Sie sind größer, als wir es uns vorstellen können. Das ist der Punkt. Auch im Ende, es soll keine Zahl sein des Fußvolks, sondern es ist mehr als der Sand am Ufer des Meeres. Wir können es nicht zählen. Es ist eine metaphorische Sprache. Es ist eine Menge, die wir uns nicht vorstellen können. Das begegnet den Israeliten. Das haben die Philister ausgesandt. Das entsetzt die Männer Israels. Vers 6. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk. Denn dieses Kriegsvolk, das drängte ein in das Land Israel. Und was geschieht? Das Volk versteckte sich in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Auch gingen sie über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal. Und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sehen diese überwältigende Macht und sind entsetzt. Sie haben keinerlei Zuversicht in ihre Führerschaft und in die und in die Geistlichkeit, die ihr Rückenmark sein sollten. Denn sie sehen, dass Saul nicht ein Mann ist nach dem Herzen des Herrn, denn er sucht nicht vom Herrn geleitet zu werden, und so verstecken sie sich und rennen. Interessanterweise, wenn wir über diese Männer hören, wie sie über den Jordan queren und nach Gad und Gilead fahren, sie nutzen den Fluss als Hindernis für anstürmende Truppen und gehen in ummauerte Städte, weil sie so vor Entsetzen sind. Und all das geschieht, weil Saul nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern seine eigene suchte. Und dafür wird er einen Preis zahlen. In Vers 7 lesen wir, dass Saul noch immer in Gilgal sich befand. Und dann in Vers 8 sehen wir eine Überleitung zu seiner pragmatischen Sünde. Wir lesen hier, dass er 7 Tage wartete. Das ist ein Teil der Kultur des Volkes Israels, die Samuel niedergelegt hatte. Er sagte Saul an zwei Zeitpunkten, dass er nach Gilgal kommen sollte und 7 Tage warten sollte und dass er dann kommen würde, um den Herrn zu suchen und Opfer zu bringen. Und so lesen wir auch, dass er 7 Tage wartete, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Und wir lesen, dass Samuel aber nicht nach Gilgal kam. Und das ist am 7. Tag. Wir sind noch nicht am 8. Tag, wir sind am 7. Tag. Und wir lesen, dass das Volk begann, von ihm auseinanderzulaufen. Wir können uns in die Schuhe der Israeliten versetzen. Wir sehen, dass der ein verzweifelter Anführer sich einer überwältigenden Armee gegenüber sieht und wartet auf einen Propheten, dass er kommt. Und er kommt nicht. 3, 4, 5, 6 Tage und am 7. sogar kommt er noch nicht. Aber es wurde immer Saul gesagt, dass er 7 Tage lang warten sollte. Und die 7 Tage sind vermutlich dafür da, dass sie sich im Fasten und in Anbetung auf den Herrn vorbereiten sollten. Aber wir lesen nicht davon. Wir lesen nur von einem sehr furchterfüllten Anführer, der immer mehr davon furchterfüllt ist, was kommen mag. In Vers 9 sehen wir, dass inmitten dieses Druckes, ausgelöst von dem fliehenden Volk, dass er zum Volk sagt, bringt das Brandopfer und das Heilsopfer. Und er opferte es. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal kommen, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Es entgleitet fix. Er hat noch nicht mal begonnen, das Angesicht des Herrn zu suchen, ist jetzt in die Ecke gedrängt aufgrund seines stolzen Eigenlobes, das die Philister erreicht hatte. Und jetzt wird ihm gesagt, hab Glauben und warte, und er wartet auf 7 Tage, aber am Mitten des 7. Tages gibt er nach. Der Druck erfasst ihn, und er sagt, wenn kein Prophet kommt, wenn Samuel nicht da ist, dann werde ich es einfach selbst machen. Ich werde es machen. Und hier sehen wir in Saul Pragmatismus. Eine Ethik, die von der Situation angeleitet wird, bestimmt wird. Das Volk hat Angst und verlässt ihn. Er weiß nicht, was er tun soll. Und anstatt ruhig zu sein und ein Mann des Glaubens und des Gebets zu sein, nimmt er die Sachen in die eigene Hand und lässt die Umstände seine Handlung bestimmen. Auch wir leben in einer Zeit, die häufig sagt, wenn wir manchmal warten und keine Entscheidung machen, wenn wir sie nicht selbst in die Hand nehmen und machen, dann werden Leute verletzt werden, insbesondere in Kriegszeiten. Manchmal müssen Sachen pragmatisch getan werden. Eine Not beschreibt eine Handlung. Besser Pragmatismus als Prinzipien. Besser eine Handlung durchführen, als überrannt zu werden. Und das sagt Saul sich, fest sich ein Herz, stellt fest, ich bin ein König, aber er hat kein Recht, Opfer zu tun. Er ist nicht eingeweiht, ein Priester zu sein. Er wurde nicht gereinigt oder trainiert dafür, das richtig zu machen, um das Volk anzuführen. Aber er sagt sich, ich mach's selbst. Ich mach's auf meine Weise. Ich mach's nicht, wie Gott es sagte, nach 7 Tagen des Wartes, sondern so, wie ich es mache. Und am 7. Tag opfert er und bemerkt, dass er 2 Opfer erfragte, nämlich Brandopfer und Heilsopfer, und er opferte nur eines davon. Er wurde nämlich inmitten dieser Handlung erwischt von Samuel. Er hat nur die Brandopfer geopfert. Einige Sachen gingen damit einher, das Feuer musste gemacht werden, Blut vorbereitet oder richtig zubereitet. Und so erwischte ihn Samuel dabei. Ich möchte euch nahebringen an diesem Abend, dass wir uns die Frage stellen müssen, werden wir durch unsere Umstände oder durch die Prinzipien an Gottes Wort bestimmt? Werden wir uns fürchten vor dem, was andere Menschen uns zufügen mögen oder über uns denken mögen, dass sie uns verlassen mögen, oder kümmern wir uns darum, was dem Herrn gefällt? Und das ist letztlich die Frage, die mit der Saul sich beschäftigt. Er weiß eigentlich, dass es die falsche Sache ist, die er tut, und dennoch wählt er sie, weil er sich in seinem Herzen sagt, weil er, wie in seiner Entschuldigung ausgedrückt ist, keinerlei Verantwortung tragen möchte. Und so sagt er, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief, seine erste Entschuldigung, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, Sauls Weisheit, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Jetzt ist es eine eigene Vorstellung, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Er hat hier 4 verschiedene Weisen, wie er die Verantwortung abschiebt. Zuerst das Volk, das ihn verlässt, dann Samuel, der nicht erschien, dann die Philister, die eindringen, und letztlich, dass der Herr sein Wohlgefallen enthält. Das sind seine Gründe, um seine Sünde zu wählen, die er wählen wollte, das, was er tun wollte, zu tun, anstatt das, was der Herr wollte. Es zeigt einiges über das Herz eines sündigen Menschen. Ich frage mich, ob ihr euch erinnert fühlt an eine andere Person. Seine Entschuldigung, es erinnert mich an Genesis, als der Herr Adam konfrontiert und Eva, und was macht Adam, als er sich verantworten soll vor dem Herrn? Er weicht die Verantwortung ab. Die Frau, die du mir gegeben hast, dein Fehler, Gott, sie hat es mir gegeben, es ist ihr Fehler, sie hat es mir gegeben, den Apfel, oder die Frucht. Ist das nicht der normale Zustand unserer Seele? Wir sehen, dass wir Sachen getan haben, die wir getan haben, aber nicht hätten tun sollen. Gehen wir dann bußfertig ins Gebet? Nein, sondern wir geben Gründe. Wir geben Gründe, warum wir diese sündigen Taten gegeben haben. Und ich möchte euch drängen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Dinge zu tun, die dem Herrn nicht wohlgefallen. Und wir können nicht andere dafür verantwortlich machen, indem wir sagen, sie haben dazu geführt, dass ich gesündigt habe. Wir müssen Verantwortung nehmen und wir müssen Buße tun und Glauben haben, dass der Herr dem bußfertigen Sünder vergibt. Aber wir sehen hier keine Buße. Wir sehen, dass Saul alle seine 10 Finger nimmt und auf alle anderen hindeutet. Sie sind der Grund. Sie haben mich gezwungen, es so zu tun. So habe ich mir ein Herz gefasst, heißt es hier. dieses zu tun, das Opfer zu bringen, wozu ich nicht gewählt wurde. Auch wir leben in einer Zeit, in der so viel heutzutage in der Kirche und sonst wo aus Pragmatismus geschieht. Warum sehen wir Menschen, die nicht predigen sollten, dass sie predigen? Pragmatismus. Warum? Und wenn jetzt jemand kommen mag und sagen mag, oh, der kann fantastisch sprechen, sie kann fantastisch sprechen. Jeder kann doch tun, was ein Prediger tun sollte. Jeder, der nicht taub, völlig stumm ist, kann predigen und vielleicht sogar sie mit Zeichensprache. Warum sollten Politiker, die das Herz der Menschen hin und her bewegen können, nicht Prediger sein? Die Frage ist, oder die Antwort ist, sind die Dinge, die wir tun, fühlen wir, dass sie angemessen, dass sie gerechtfertigt sind aufgrund der Umstände um uns herum, dass es keinen anderen gibt, der predigen könnte, und wir uns denken, oh, dann muss es irgendjemand tun, dann kann ich es auch tun? Ich möchte euch sagen, was der Herr gebietet, ist enorm wichtig. Wir müssen uns die einfache Frage stellen, ist es wichtiger, dass wir durch unsere Umstände gedrängt werden? Oder dass wir durch die wunderbare Vorsehung des Wortes Gottes geleitet werden und die Dinge, die ihm wohlgefallen tun, und nicht die Dinge, die wir fühlen, dass sie gerade die Situation und Umstände erfordern? Der Abschnitt geht weiter, und dort sehen wir die Erwiderung Samuels gegen die Verteidigung, die Saul gibt ihm gegenüber. Lass uns das gemeinsam in Vers 13 anschauen. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, du wurdest ein Narr. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten. Welches Gebot? Das Gebot, dass er ein König sein sollte, aber dass er auch kein ordinierter Priester ist. Wir reden hier nicht über eins der 10 Gebote oder eins der anderen Gesetze, sondern um seine Rolle als König, und dass er nicht qualifiziert war für einen Priester oder Prophet. Und dieses Gebot hat er nicht erhalten. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat, denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Das ist ein heftiges Urteil. In einem Moment sehen wir, dass er das Werk eines Priesters tut, obwohl er nicht dafür ordiniert war, und im nächsten Moment sehen wir Samuel antworten, dein Königtum, dein Haus wird fallen. Es wird nicht für immer sein, du hättest es für ein ewiges Königtum haben können, aber jetzt, aufgrund dieses einen Ungehorsams, aufgrund dieser einen Übertretung, wirst du entfernt. Hier sehen wir ein klares Beispiel dafür, dass Menschen in Ämtern einem höheren Maßstab, Standard, Ansprüchen gerecht werden müssen. Und das ist ein gerechtes Prinzip, das wir im Neuen Testament finden. Dass wir als Ämter oder Amtsinhabende in der Kirche zweifach verantwortlich gehalten werden. Aber hier finden wir nicht nur das, sondern noch mehr. Er hat nicht nur einmal gegen den Herrn gesündigt, indem er getan hatte, was er nicht sollte, und dass der Herr gesagt hatte, dass er ihn entfernen würde, sondern er wird sogar ersetzt. Und ich denke, diese Ersatzwendung, die wird uns einiges darüber verraten, ob Saul das wirklich verdient, was all das geschieht. Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Dort finden wir es. Was ist im Herzen der Sünde von Saul? Ist es nur, dass er etwas getan hatte, was er nicht tun sollte? Dass er das Rind genommen hatte, das Lamm, um es zu opfern, obwohl er es nicht in seinem Geschäft war und es den Herrn verletzte? Ja, es hatte den Herrn angegriffen, aber es geht hier um das Herz von Saul. Sauls Herz ist nicht fern vom Herrn, aufgrund einer Missetat. Nein, es geht darum, dass diese Tat offenbarte, dass das Herz Sauls nicht beim Herrn war und dass der Herr sich jemanden suchen möchte, der nach seinem Herzen handelt und sein Wohlgefallen sucht. Wenn der König ein Diener Gottes sein soll, Saul, er kümmert sich nicht um die Interessen Gottes. Er kümmert sich nur um seine eigene Zeitvorstellung. Nach 7 Tagen oder im 7. Tag ist Samuel noch nicht da. Ich habe Angst vor den Philistern. Ich habe Angst davor, was geschehen mag und vor dieser Armee. Ich werde es jetzt tun. Die einzige Sache, vor der sich fürchten sollte, ist der himmlische Gott. Und die einzige Sache, die seine Handlungen anleiten sollte, hätten das Gefallen und das Wort seines Gottes sein sollen. So einfach. Wenn wir uns also diese Strafe anschauen, dann ist es vollkommen sinnvoll, angemessen. Was für ein Anführer kann er sein, wenn er nicht sich kümmert um denjenigen, dem er dient? Auch wir, manchmal wollen wir unsere Sünden ausbringen und uns fragen, vielleicht ist diese Sünde keine geringere Sünde und nicht eine größere, es ist nicht wie eine Affäre oder wie Blasphemie oder Mord oder andere größere Sachen, Abtreibung vielleicht, sondern so legen wir unsere Sünden auf ein Spektrum. Wenn wir lügen aus Höflichkeit oder ähnliches, dann ist es nicht dasselbe wie diese oder jene Sünde. Aber jede Sünde in ihrem Herzen ist ein Angriff gegen Gott, weil es ihn nicht ehrt. Eine Handlung, die wir tun, aufgrund dessen, was wir wollen und nicht, was der Herr uns gesagt hatte, wie wir uns verhalten sollen. Stets sagen wir, dass wir in Kontrolle sein wollen und nicht, dass es wichtig ist, was der Herr möchte, ob groß oder ob in kleinen Angelegenheiten, ob in der Handlung von Saul oder in irgendeiner anderen. Es ist eine Verleumdung der Ordnung, der Autorität und des Wohlgefallens Gottes. Wir müssen ein Volk sein, das den Gefallen Gottes sucht, das danach strebt, dem Wort Gottes entsprechend zu leben und das es prägen lässt, wie es handelt durch das Wort Gottes. Der letzte Teil aus diesem Kapitel zeigt uns den Kontext des folgenden Kapitels. Also in Vorbereitung auf die nächste Woche möchte ich es euch vorlesen. Da lesen wir in Vers 15, dass Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibeah in Benjamin. Und Samuel musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Gibeah, die Heimatstadt von Saul. Von 3000 auf 600 hinunter. Es war eine Implosion, ein Einfallen, in sich Einfallen von der Armee. 30.000 Gespanne oder Wagen, 6.000 Gespanne und unzählige Fußsoldaten gegen 600. Und so lesen wir, dass Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibeah in Benjamin, wo er einfach Posten auch ausräumte. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Sie hatten also ihre Plätze getauscht. Und dann Vers 17, da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in 3 Abteilungen. Eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Ophra, nach dem Land Shuel hin, und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Bethoron, und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Sebuim nach der Wüste hin hinausschaut. Diese Vernichtungstruppen, die die Philister aussandten, Die Philister waren bekannt dafür, solches zu tun, und sie wurden auch nachgeahmt. Sie hatten diese Vernichtungstruppen ausgesandt, um zu plündern, um zu zerstören und in Brand zu stecken. Und das hatte zum Ziel, dass sie die Fähigkeit eines Feindes, Krieg zu führen, beschneiden wollten. Und im gleichen Zuge hatten wir gesehen, dass sie den Israeliten jeden Schmied weggenommen hatten, damit sie sich nicht Schwerter machen konnten. Sie hatten ihnen alle Schmiede weggenommen. Und das versetzt die 600, die gegen 36.000 und unzählige mehr kämpfen, in eine schwierige, missliche Lage. Sie haben keine Waffen. Sie haben nur Flügel, Spaten, Beile, Sichel. Sie haben Agrarausrüstung, die stumpf waren und nicht für den Krieg geschreit. Die einzigen, die Kriegsgerät hatten, waren Saul und seinen Sohn Jonathan. Und was machen dann die Israeliten? Sie gehen zu den Philistern, um ihre Agrarausrüstung zu schärfen. Gegen Geld. Sie gehen zu den Feinden. Wir geben dir viel Geld. Schärf meine Waffen, damit ich gegen dich kämpfen kann. Das zeigt schiere Verzweiflung und die Folgen eines stolzen, selbstsüchtigen Führerschaft, die sich nicht um den Herrn schert. Das führt zu Verzweiflung. Es ist also mein Gebet, dass der Herr uns weiterhin lehren wird, während wir uns diese Geschichte anschauen. Dass er uns zeigt, ein treues Volk zu sein, das sich selbst überprüft, dass auch die Führer in der, die Anführer, die Leiter in der Kirche ein standhaftes, den Herrn suchendes, nicht selbstsuchenden Sinnes werden. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es erneut bedenken dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, es zu verstehen. Dass wir auch ein Volk werden, was es freudig empfangen wird. Und wir bitten all dies in Jesu heiligen Namen. Amen.